Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht, das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Folge 1 von unserem aktuellen Fall, den könnt ihr hier gratis hören für Folgen 2 und 3. Braucht ihr dann ein Abo von einem Tamedia-Titel? Mehr Infos und ein Spezialangebot findet ihr unter podcast.tagesanzeiger.ch. Und jetzt viel Vergnügen beim Hören.
Wir sind in Merstetten, das ist eine ländliche Gemeinde im Kanton Thurgau. Merstetten hat damals etwa 2'500 Einwohner. Im Dorf gibt es ein Volk, ein Restaurant Rössli, eine Dorfmetzgerei und das Sonnenbeck. Es ist der 27. August 2008. Rund um den Dorfkern ist ziemlich viel Grün, ausdehnte Felder, grosse Wälder. Aber an diesem 27. August bricht in diesem idyllischen Dorf plötzlich Hektik aus. Es fängt nämlich eine Suchaktion an, wie es der Kanton Thurgau kaum je erlebt hat. Spürhunde, Taucher, Helikopter werden eingesetzt, Flugblätter ausgeteilt, tonnenweise Abfall durchsucht. Erfolglos. Man sucht eine Frau, aber deren Leiche wird erst 4 Wochen später entdeckt. Durch Zufall. Und seitdem ist Merstetten mehr als ein Stück heile Welt zwischen Frauenfeld und Weinfelden. Ein brutaler Mord hat dazu geführt, dass das Dorf heute ein Stück Schweizer Justizgeschichte geworden ist.
Das ist die Geschichte von einem Mord, der in der Schweiz zu einem historischen Gerichtsentscheid geführt hat. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktion beschäftigt haben. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir im Studio steht Michelle Binswanger. Sie ist Redaktorin im Ressort Leben und hat zum heutigen Fall recherchiert. Hoi Michelle.
Hoi Noah.
Michelle, wir fangen die Geschichte auf einem Parkplatz an in Merstetten. Eben am 27. August 2008. Wieso genau dort?
Ja, das ist ein unauffälliger Parkplatz am Rand des Dorfes. Es ist nicht einmal ein richtiger Parkplatz. Es stoßen dort zwei Strassen zusammen. Und unweit von dem Parkplatz steht ein Wohnblock, der genauso unscheinbar ist. Jetzt dort bei dem Parkplatz biegt etwa um 8:30 am Morgen, der Tag ist noch ganz frisch, eine schwarze Limousine ein. In diesem Auto sitzt ein Chauffeur, er hat hier abgemacht. Er hält das Auto an, stellt den Motor ab und wartet.
Wer ist der Chauffeur in der schwarzen Limousine?
Ja, das ist der Joe, der kommt von Zürich her. Früher hat er als Dolmetscher geschafft, jetzt ist er angestellt bei einem Zürcher Escort-Service. Sein Job ist es, die Dame zu ihren Freier zu kutschieren und sie dort zum verabredeten Zeitpunkt auch wieder abzuholen. Das wollte er auch an diesem Tag machen. Knapp 8 Stunden vorher hat er hier etwa um 12:30 am Morgen eine Frau an dieser Ecke Bolzhauserstrasse, Gartenstrasse abgeladen. Der Kunde hat auf einem grossen Blumentopf auf sie beide gewartet und hat dort geraucht, wo eben der Joe mit dem Wagen vorgefahren ist. Das Detail, dass der hier gehockt ist, das wird im Verlauf der Ermittlungen noch wichtig werden. An diesem Abend ist jetzt eben der Chauffeur Joe mit dem Callgirl aus dem Wagen gestiegen und der Mike A., so nennen wir den Freier in diesem Podcast, und die Linda, so hat sich das Callgirl selber genannt, die haben sich herzlich umarmt. Das hat auf jeden Fall der Joe später so beschrieben. Die Herren haben sich einfach die Hand geschüttelt, haben sich kurz unterhalten und sie haben abgemacht, dass der Joe die Linda am nächsten Morgen um 8 Uhr an der gleichen Stelle wieder abholen soll. Der Mike A. ist dort schon in einem recht beunruhigenden Zustand. Der Chauffeur Joe hat das später in seiner Befragung so beschrieben. «Balla, balla, balla. Er hat gestunken wie eine Sau. Er war schon betrunken, aber nicht ganz voll. Ich denke, er wird so ein Promille gehabt haben. Sonst hätte er mit mir nicht so klar reden können.»
Bevor wir den Mike A. noch genauer kennenlernen, nehme ich zuerst Wunder, die Prostituierte, du hast gesagt, sie nennt sich Linda. Wer ist die Frau, die dort eben beim Joe aus der Limousine gestiegen ist am Abend vorher?
Evelinda ist natürlich ein Künstlername, wenn man so will, wo sie sich als Prostituierte nennt. Ihr richtiger Name war Ladarat C. Sie kommt aus Thailand, ist eine kleine, zierliche Frau. Zum Zeitpunkt dieser Geschichte war sie 30 Jahre alt und hatte eine 8-jährige Tochter, die in Thailand lebt. Sie hatte in der Schweiz auch einen Freund, einen Schweizer. Und allgemein hat Ladarat C. als freundlich und beliebt gegolten, sowohl bei ihren Kunden wie auch bei den anderen Callgirls. Aber allzu viel weiss man sonst eigentlich nicht über sie.
Die Ladarat C. die ist also am 27. August als Linda, als Prostituierte, aus dieser Limousine gestiegen. Für wer hat sie geschafft und was macht sie dieser Nacht in Meerstetten?
Also die Ladarat hat bei dem Zürcher Escort Service als Callgirl geschafft. An diesem Abend ist sie von einem Kunden gebucht worden, und zwar hat er sie für die ganze Nacht wollen. Das kostet 2200 Franken. Die Ladarat hat das Geld, das sie bekommen hat, jeweils heimgeschickt zu Familie und Tochter. Und bei dem Escort-Service ist das so gelaufen, dass eben dann die Callgirls von einem Chauffeur an Ort gefahren werden und dort wieder abgeholt werden.
Wie ist die Ladarat C. zu diesem Job gekommen? Und so in dieser Branche fragt man sich vielleicht auch, macht sie das freiwillig, der Job?
Ja, da weiss man eben nicht allzu viel darüber. Also sicher ist, dass sie legal in der Schweiz war, und meine Recherche hat ergeben, dass sie eben eigentlich in diesen Kreisen recht beliebt und bekannt war. Auch der Mike A. hat sie schon vorher einmal getroffen, wie sich im Verlauf der Ermittlungen ergeben hat. Als er in dieser Nacht nämlich ein Callgirl bestellt hat, hat er ausdrücklich die Linda verlangt, also die Ladra. Auch wenn er eben später dann abgestritten hat, dass er sie überhaupt gekannt hat.
Er hat die Ladarat C., also die Linda, für die ganze Nacht gebucht. Wer ist der Freier? Wer ist ihr Kunde, der Mike A.?
Eben, wir nennen den Mike A., der heisst also mit seinem echten Namen. Das ist eine unscheinbare Figur, ein gelernter Maler, der sich mit den unterschiedlichsten Jobs durchs Leben geschlagen hat. Also er war einmal Teppichleger, Eisenleger, Bauarbeiter, Maurer etc. Immer wieder war er zwischendurch auch arbeitslos, eben hat dann irgendwelche Gelegenheitsjobs angenommen. Manchmal hat er auch in einem Pub als DJ aufgelegt. Wie muss man sich das mal vorstellen? Also äußerlich hat er so ein bisschen ausgesehen wie ein Rocker. Auf dem rechten Oberarm hat er Nadler tätowiert und einen fauchenden Panther und auf dem linken Pegasus. An diesen Tattoos, die werden dann noch wichtig, da konnte der Chauffeur später dann auch identifizieren dran. Er hat dazu auch gerne eben so auffällige Harley-Davidson-Gürtel angehabt, also wirklich so ein bisschen rockermässig mit einem wallenden Bart, der damals, er war schon über 40 gsi zu dieser Zeit, auch schon ein bisschen weiss gesprenkelt war. Der Mike A. hat aber auch eine dunkle Seite gehabt, die nicht für jeden erkennbar war. Eigentlich war er nämlich ein Geselliger, hat eben auch gelegentlich auch aufgelegt, hat sehr charmant sein. Das haben auch seine Ex-Freundinnen berichtet. Eine davon hat zum Beispiel gesagt, er sei zu ihr immer lieb gewesen, nur wenn er Alkohol getrunken hat, dann sei er manchmal aggressiv geworden. Er war auch zweimal verheiratet und hat 3 Kinder. Es könnte also ein ganz normaler Familienvater sein, wenn da eben nicht noch die andere, die abgründige Seite wäre. Und die kennen vor allem Frauen.
Also seine Ex-Freundinnen auf jeden Fall, offenbar. Hat er sich dann auch regelmäßig Prostituierte heimbestellt?
Ja, also ob er sie immer nur heimbestellt hat oder besucht hat, das weiß ich nicht. Aber er hat regelmäßig Kontakt mit Prostituierten, wenn er Geld hatte. Das hat er aber auch nicht allzu oft gehabt. Offenbar war er auch vorher schon Kunde bei diesem Service, weil seine Nummer ist dort beim Chef von diesem Lieferservice abgespeichert war unter «Achtung, Wetzikon, komisch».
Okay, weiss man warum komisch?
Es soll dort um Geld gegangen sein, hat es nachher geheissen. Ich kann mir aber auch vorstellen, eben, dass auch vorher schon Prostituierte ein bisschen komische Begegnungen hatten mit ihm.
In dieser Nacht vom 26. auf den 27. August 2008 hat er also die Ladarat C. gebucht nach Meerstetten zu sich heim. Der Chauffeur hat die Ladarat C. in der Nacht in Meerstetten abgeladen. Und jetzt am nächsten Morgen wird er sie also wieder abholen.
Genau, also er ist pünktlich eingetroffen, er hockt in seiner Limousine und erwartet. Aber sie kommt nicht. Das ist untypisch für sie. Darum wird er nach einer Stunde langsam stutzig. Er fängt an, die angrenzenden Häuser nach dem Namen abzusuchen, wo der Kunde in der vergangenen Nacht beim Escort-Service angegeben hat, aber er findet ihn nicht.
Und was macht er denn?
Er geht schnurstracks auf einen Polizeiposten in Märstetten, um dort Hilfe zu holen. In der Zwischenzeit hat der Inhaber vom Escort-Service aber am Laderad C ihrem letzten Kunden angerufen, Mike A. also. Als er das Telefon abgenommen hat, hat ihm der Inhaber vom Escort-Service nahegelegt, er soll sich doch beim Polizeiposten in Märstetten melden, weil eben die Prostituierte verschwunden sei. Und der Mike A. macht das, er geht sogar persönlich vorbei. Von seiner Wohnung aus sind es nur ein paar Minuten Fußmarsch. Und als er dort ankommt, auf einen trifft er den Joe. Der ist dort auch, um gerade seine Meldung bei der Polizei zu machen. Und wo der Mike A. reinkommt, erkennt er ihn sofort als der letzte Kunde, der die Laderad C hatte.
Okay, sie haben sich ja in der letzten Nacht eben schon getroffen, wo quasi die Laderad C aus dem Auto gestiegen ist. Was macht die Polizei denn, wo die beiden Herren hier auf dem Posten stehen?
Ja, sie tut den Mike A. sofort festhalten, wie man das nennt. Das ist eben nicht eine Verhaftung, aber man tut einfach mal die Person anhalten, um eben Untersuchungen machen. Und ziemlich schnell stellt dann die Polizei fest, dass es sich bei Mike A. um eine ganz besondere Person handelt. Mhm. Er ist schon zweimal verurteilt wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung.
Also er ist in dem Fall vorbestraft auch, der Mike A.?
Genau, und es handelt sich eben um ein Sexualdelikt. Die Opfer waren immer Frauen. Die Polizei unternimmt jetzt also eine ärztliche und eine kriminaltechnische Untersuchung an ihm und er wird befragt. Der Mike A. aber bestreitet, überhaupt eine Prostituierte bestellt zu haben am Abend vorher.
Okay, und glaubt die Polizei das?
Nein, das glaubt die Polizei nicht. Sie gehen sofort, also noch am gleichen Tag, in seine Wohnung und untersuchen die. Und auch seine ehemalige Wohnung in Wetzikon wird durchsucht. Man hofft, dass dort vielleicht die Vermisste anzutreffen ist, aber man findet sie nicht. Am nächsten Morgen dann kommt die Spurensicherung in die Wohnung von Mike in Märstetten und schaut sich das alles ein bisschen genauer an. Und da findet sie doch ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel ein Nattelchip. Von dem aus hat der Kunde, der die Laderad C am Abend vorher bestellt hat, angerufen beim Escort-Service. Denn das Telefon, das angerufen worden ist, kann man eben feststellen, der Chip und das Telefon, das hat er auf sich gedreht. Also er hat offenbar den Chip aus dem Telefon rausgenommen, um seine Spuren zu verwischen. Mhm. Man hat aber noch mehr gefunden, nämlich DNA und Blutspuren in der Wohnung von Mike A. Auch im Lavabo und in der Dusche hat es Blutspuren gehabt und die waren von der Laderad C, wie man sehr schnell festgestellt hat. Die Polizei hat Mike A. festgenommen.
Das sind dann also sehr viel belastende Indizien, die dann eben auch länger jetzt mal für eine Festnahme. Was sagt der Mike A. dazu, dass er jetzt verdächtigt wird im Zusammenhang mit dem Verschwinden von dieser Prostituierten Laderad C?
Ja, obwohl alles auf ihn hindeutet, streitet er alles ab. Er hat keine Prostituierte bestellt, hat er gesagt. Er war auf einer Beizentour in Märstetten und Weinfelden und hat sehr viel getrunken. Und dann hat er irgendwie auf einem Parkbänkchen eingeschlafen und hat dort seinen Rausch ausgeschlafen. Allerdings kann er nicht sagen, wo er genau war und wann. Also es ist alles sehr schwammig und man findet weiter verdächtige Spuren in seiner Wohnung.
Also sogar noch mehr, als man schon gefunden hat.
Genau, zum Beispiel hat man das Haar der Vermissten auf dem Sofa gefunden. An ihm selber hat es auch die DNA-Spuren von der Laderad C gegeben, unter seinen Fingernägeln und an seinem Penis. Und bei der Spurensuche rund um die Wohnung von Mike A. hat man auch den Zigarettenstummel gefunden vom Parkplatz, wo eben der Mike A. die Laderad C empfangen hat. Und auf diesem Zigarettenstummel war auch die DNA von Mike A. gewesen.
Wir erinnern uns, wie du beschrieben hast, die Situation, wo die Limousine vorgefahren ist und der Mike A. dort auf dem Blumentopf gehockt ist und geraucht hat. Das ist also in dem Fall der Zigarettenstummel, den man nachher gefunden hat. Gleichzeitig kann man sagen, ja gut, Mike A. hat nahe von dort gewohnt in Märstetten, offenbar Raucher. Man könnte überall in Märstetten und erst recht so in seinem Quartier ja Zigarettenstummel von ihm finden. Wieso ist jetzt der Zigarettenstummel so wichtig oder so belastend auch?
Ja, das ist genau der Punkt. Aber der Mike A. hat ja alles abgestritten, hat nie etwas zugegeben. Dann müsste die Ermittlungsbehörde eine Indizienkette machen. Also müssen eigentlich seine Tat mit Indizien versuchen zu beweisen. Und natürlich, ein Zigarettenstummel allein beweist nichts. Aber wir haben ja die Aussage vom Joe, vom Chauffeur. Der Mike A. hat gesagt, nein, ich bin nie da gewesen, ich habe die Prostituierte nie in Empfang genommen. Chauffeur Joe hat aber ziemlich genau gesagt, wie sich das zugetragen hat, also wer wo gehockt ist und was passiert ist. Eben, er hat dort geraucht. Und dann hat man das Mike A. vorgehalten. Er hat alles abgestritten, aber eben im Zusammenhang mit allem anderen ist das einfach ein sehr starkes Indiz, dass eben die Aussage von Joe zutrifft. Das ist so ein Stück von einem Puzzle, das dann die Ermittlungsbehörden alle haben müssen zusammensetzen. Und ich möchte hier noch schnell etwas aus der Anklageschrift zitieren. Warum das denn die Behörden gefunden haben, das ist eben sehr glaubwürdig, was der Joe sagt. Es würde sich zudem um einen ungeheuren und höchst unwahrscheinlichen Zufall handeln, wenn das Wiedererkennen des Angeklagten auf dem Polizeiposten durch Joe gespielt gewesen wäre, wie der Verteidiger vorbringt und dann trotzdem an der Stelle, an der Joe den Angeklagten rauchend angetroffen haben will, genau ein Zigarettenstummel mit der DNA des Angeklagten aufgefunden wird.
Also der Zigi-Stummel ist in dem Fall so eine Art wie ein Beweis, dass die Erzählung vom Chauffeur stimmt.
Ganz genau.
Okay, der Mike A., der steht also recht schnell unter Verdacht, auch wegen all den belastenden Indizien, die du jetzt schon aufgezählt hast. Trotzdem ist ja irgendwie noch überhaupt nicht klar, was mit der Laderat C passiert ist in dieser Nacht. Gibt es inzwischen irgendeine Spur von ihr?
Nein, man hat ja eben sehr schnell den, also ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man wirklich ein paar Stunden, nachdem die Frau vermisst ist, schon so einen stark Verdächtigen hat. Aber eben, der zweite Schritt war jetzt, diese Frau zu finden. Man hat diese Spuren im Mike H. seiner Wohnung, aber sonst hat man nichts. Also hat man versucht. Es ist eine riesige Suchaktion gestartet worden.
Also riesige Suchaktion, was heisst das? Wie wird konkret nach der Laderat C gesucht?
Ja, das ist natürlich wie wenn man einen Nadel im Heuhaufen sucht. Also da muss man ganz breit, da ist man mit Bluthunden oder in der Hoffnung, dass es vielleicht Blutspuren gibt, Leichensuchhunde, Taucher, Helikopter, können sie ja eben in einem See versenkt haben, irgendetwas. Man hat Flugblätter mit dem Bild von der Laderat C verteilt, ob Leute vielleicht etwas gesehen haben. Dann hat man auch den ganzen Abfall von der Gemeinde eben durchsucht, weil, wie man ja weiss, ist so sehr oft im Abfall finden sich Spuren. Ich nehme an, auch in diesem Fall ist man davon ausgegangen, dass man eventuell sogar die Leiche irgendwann im Abfall finden könnte.
Gefunden hat man im Abfall aber nichts?
Nein, also die ganze Suchaktion hat nichts erbracht, aber die weitere Befragung von den Nachbarn, die hat weitere Hinweise gebracht. Da hat zum Beispiel eine Nachbarin gehört, wie er an diesem Abend, etwa um 12:30 am Morgen, in die Wohnung zurückgekommen ist und dort laute Musik gehört hat. Also das muss gewesen sein, nachdem er die Prostituierte abgeholt hat an diesem Parkplatz. Und das hat seiner Aussage nochmal widersprochen. Er hat ja gesagt, dass ich auf Beizentour gewesen. Später hat dann die gleiche Nachbarin gehört, wie er zuerst gegen etwa 3:15 am Morgen heimgekommen ist. Dann hat er zumindest in der Nacht etwa am 4 Uhr morgens die Wäschmaschine laufen. Am nächsten Morgen hat er einen anderen Nachbar gesehen, der früh aufstehen musste, dass hinter dem Haus, also wo er durch die Hintertür raus ist, ein Messer am Boden gelegen ist. Dort war zwar kein Blut dran gewesen, aber offenbar ist es ihm trotzdem aufgefallen. Später war das Messer weg gewesen, man hat es nicht mehr gefunden. Aber die Forensiker sind an der Stelle, wo der Nachbar gesagt hat, das Messer sei gelegen, sie sind auch Spuren suchen und haben festgestellt, dass man auch dort Spuren von Blut gefunden hat.
Unter anderem dank der Aussagen von dieser Nachbarin gerade, dass also die Erzählung von Mike A., von dieser Beizentour und auch sonst, wie er alles abstreitet, immer mehr eigentlich unter Druck. Es gibt jetzt wirklich schon zahlreiche Indizien, die einen ganz anderen Verlauf von dieser Augustnacht erzählen. Wie verläuft denn die Suche nach der Laderat C jetzt weiter?
Ja, also man muss auch noch sagen, zum Mike H. und seinem Alibi, das hat man natürlich auch überprüft. Das ist da irgendwann gesehen worden. Er hat gesagt, ich bin im Jacks Café gewesen, ich bin dort gewesen. Dort ist man natürlich alle gefragt. Habt ihr den Mann gesehen? Nein. Er hat auch, sie haben dann gefragt, ja, wie war es denn in diesem Café gewesen an diesem Abend? Er hat gesagt, ja, es war mega voll gewesen. Ist es aber nicht gewesen. Also auch das Alibi verhebt dort. Aber man hat keine Leichen. Und die sucht man mit der allergrössten Suchaktion im Kanton Thurgau, die sie je gegeben hat. Das ist Woche um Woche gegangen, das muss man sich vorstellen, recht belastend. Die Polizei weiss ja zu diesem Zeitpunkt nichts. Also sie weiss nicht einmal, ob die Frau tot ist. Man weiss nicht, ob man eine lebendige Person oder eine Leiche sucht. Das heisst, man muss in alle Richtungen suchen. Und das Allerwichtigste ist eben, dass die Person gefunden wird, die Leiche oder die Frau. Und wenn es ein Leiche ist, dann hat man dort natürlich wieder ganz viele Hinweise darauf, was vorher passiert sein könnte und wer für das verantwortlich sein könnte.
Die Suche verläuft aber erfolglos. Und dann?
Genau, bis am 21. September 2008, also etwa 4 Wochen, nachdem die Ladarat C verschwunden ist, eine entscheidende Wendung kommt. Dann spaziert nämlich jemand durchs Waldgebiet nördlich von Meerstetten, auch sehr romantisch, Klingenmühle heisst das, und dort entdeckt er etwas. Er findet eine Tasche und Schuhe. In der Tasche liegt das Handy und der Ausweis von der Ladarat C. Das ist die Prostituierte, die man seit Wochen sucht.
Das war Folge 1 vom Fall der Callgirl-Mord und die lebenslange Verwahrung. Und so geht es nächste Woche weiter.
Man muss sagen, die Schlinge um den Hals von Mike H. die zieht sich immer enger zu.
Wir fragen uns, was ist mit der Ladarat C passiert?
Was man findet, das ist ziemlich verstörend.
Was hat der Mike A. in der Tatnacht wirklich gemacht? Und wir fragen unsere Expertin, die forensische Psychologin Mai Bailey, gibt es so etwas wie einen typischen prostituierten Mörder? Und passt der Mike A. dort dazu? Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Zu diesem Podcast gibt es einen gleichnamigen Newsletter. Abonniert den doch, dann schicken wir euch jede Woche die aktuelle Podcast-Folge und weitere spannende Crime-Fälle. Habt ihr Kritik, Lob oder auch Fragen zu dem Fall, dann schreibt uns gerne ein Mail, und zwar an podcasts@tamedia.ch. Erzählt und recherchiert hat der aktuelle Fall Michelle Binswanger. Sarah Spreiter ist Produzentin dieser Folge. Das Sounddesign kommt von Tobias Holzer. Redaktion und Planung Tina Huber und Mirja Gabatuller. Mein Name ist Noah Fendt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.